War Sarah ein Mitläufer wie Lot?
1. Mose 23. 1. Mose 23, Vers 1. Und das Leben Sarahs war 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kirjat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham kam, um Sarah zu beklagen und sie zu beweinen. Vers 12. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach: Doch wenn du nur auf mich hören wolltest, ich gebe den Preis des Feldes. Nimm ihn von mir, und ich will meine Tote dort begraben. Und Ephron antwortete Abraham, sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich an. Ein Land von 400 Sekel Silber. Was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote. Vers 20. So wurde das Feld und die Höhle, die darin war, Abraham als Erbbegräbnis bestätigt von Seiten der Kinder Het. Soweit einmal das Wort Gottes. In 1. Mose 22 haben wir gesehen, dass Isaak von Abraham auf dem Altar geopfert wurde. Nun, er wurde nicht buchstäblich geopfert, denn der Engel Gottes verhinderte das ja in letzter Sekunde. Aber dieses Kapitel endet damit, als hätte Abraham ihn tatsächlich geopfert. Und so wird es ja auch im Hebräerbrief in Kapitel 11 beschrieben. Denn Kapitel 22 endete ja damit, dass es in Vers 19 heißt: Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerseba. Und das letzte Mal, dass Isaak mit Namen erwähnt wurde, war, als Abraham ihn auf den Altar legte. Also anscheinend kommt nur Abraham zurück, obwohl das buchstäblich wahrscheinlich nicht der Fall gewesen ist. Vielleicht ging Isaak etwas später los als Abraham oder einen anderen Weg. Wir wissen, dass Isaak natürlich überlebt hat. Aber hier für die Typologie und für die prophetische Bedeutung sind diese Ereignisse so geschrieben, dass sie wunderbar auf den Herrn Jesus hinweisen. Und so ist es deswegen sehr wichtig, dass wir zuerst etwas von dem Tod von Sarah lesen und erst dann in Kapitel 24 etwas von Isaak, der Rebekka bekommt. Warum ist das so wichtig? Weil Sarah ein Bild von Israel ist. Und Rebekka ist ein Bild von der Versammlung. Und das Erste, was geschah, war, dass Israel beiseite gesetzt wurde. Man kann sich das noch einmal angucken in dem Video Lo Ami, nicht mein Volk. Es wird später einmal wieder der Zeitpunkt kommen, wo dieses Volk Gottes Volk werden wird. Gott hat seine Verheißungen nicht aufhören lassen in Bezug auf sein Volk. Aber wir haben eine Unterbrechung. Das Volk Israel ist im Augenblick nicht sein Volk. Sarah ist gestorben. Dieses Volk ist beiseite gesetzt. Und das Volk des Herrn Jesus ist jetzt die Versammlung Gottes. Auch wenn es ein himmlisches Volk ist. Und davon ist Rebekka das Bild. Aber die Reihenfolge, wie wir sie hier finden in Kapitel 22, zuerst der Tod Isaaks, dann der Tod Sarahs, dann Isaak und Rebekka, ist eben ein Bild von Christus, der am Kreuz gestorben ist. Das Volk Israel ist beiseite gesetzt. War es auch schon vor der Kreuzigung des Herrn Jesus. In diesem Punkt hinkt das Bild etwas hinterher. Aber die Versammlung Gottes ist sein Volk. Und später wird er wieder an seinem irdischen Volk Israel anknüpfen. Das heißt, auch die Position von einigen Themen in der Bibel ist nicht von ungefähr. Wir haben oft eine chronologische Bedeutung. Wir haben auch öfter eine moralische Bedeutung, auch wenn dann mal die Chronologie unterbrochen wird. Und manchmal geht die Chronologie Hand in Hand mit der moralischen Bedeutung. Wenn wir wieder zurückkommen zu der tatsächlichen Begebenheit hier, dann sehen wir, dass Abraham in tiefer Trauer ist. Und dass er weint, was uns einen Ausdruck seiner natürlichen Empfindungen gibt. Trauer und Kummer sind in einem solchen Fall absolut nicht falsch. Sie haben ihren Platz. Aber es besteht ein großer Unterschied zu denen, die keine Hoffnung haben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 13 werden sie erwähnt. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Es gibt also eine Gruppe von Menschen, die haben keine Hoffnung mehr, wenn einer ihrer Geliebten stirbt. Nämlich dann, wenn kein Leben aus Gott da ist. Dann, wenn man keine Beziehung zu Gott hat. Aber bei Abraham und bei Sarah, da haben wir das Bild von einem gläubigen Ehepaar, die beide eine lebendige Beziehung zu Gott hatten. Und so gibt es bei Abraham Trauer, aber nicht Hoffnungslosigkeit. Sarah ist übrigens die einzige Frau in der Bibel, in der uns Gottes Wort ihr Lebensalter mitgeteilt hat. Und das zeigt uns, dass sie eben nicht ein Mitläufer war, wie das bei Lot der Fall gewesen ist. Natürlich, wir lesen in 1. Mose 12 etwas davon, dass Abraham seine Terebinthen hatte. In 1. Mose 13, 1. Mose 14 und auch später noch einmal in 1. Mose 18. Lot hatte sie überhaupt nicht. Aber Sarah, die ging ihren Weg im Glauben mit Abraham. Und deswegen wird uns hier das Alter ihrer Lebenstage genannt. Denn Gott hat ihre Tage gezählt. Und Gott kennt ihren Glauben. Und so heißt es in Hebräer 11, Vers 11, durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißungen gegeben hatte. Ein gewaltiges Zeugnis, das dort über Sarah ausgestellt wird. Sie war nicht ein Mitläufer, sie war die Frau an der Seite Abrahams, die mit ihm durch gute und durch schwere Zeiten gegangen ist, die gemeinsam viele Jahrzehnte diesen Weg gingen und die auch ihren persönlichen Glauben hatte und die den für treu erachtete, der die Verheißungen gab. Und die davon überzeugt war, dass Gott dieses Wunder noch tun konnte, dass sie einen Sohn bekommen würde, auch wenn es biologisch gesehen völlig unmöglich war. Das heißt, die ganze Pilgerschaft, auch mit den Fehlern Abrahams, auch mit ihren Fehlern, aber stand sie treu an seiner Seite, in Höhen als auch in Tiefen. Und Abraham versinkt eben aufgrund dieser Hoffnung, die er hat, nicht in Trauer. Sondern wir lesen etwas später in diesem Vers, dass er sich erhob in Vers 3 und Abraham erhob sich weg von seiner Toten. Es gibt eine Zeit der Trauer, aber es gibt auch eine Zeit, wo man wieder in der Kraft Gottes seinen Weg gehen kann. Was war seine Kraftquelle? Seine Kraftquelle war der Glaube an die Auferstehung, wie uns das in Hebräer 11 beschrieben wird. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag. Und das ist eine so wichtige Kraftquelle auch für unser Leben, wie wir das in 1. Korinther 15 finden. Die Auferstehung ist eine der wichtigsten Säulen des Christentums. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung. Denn wie in dem Adam alle sterben, so werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du, die noch zu der Familie der Toten gehören? Zu der Familie derer, die keine Beziehung zu Gott haben und für die der Tod bedeutet die ewige Verdammnis, die ewige Trennung von Gott? Oder gehörst du zu der Familie, ich sag mal, der Auferstehenden, nämlich derer, die mit Christus, der selbst aus den Toten auferweckt und auferstanden ist und wo das Ende das ewige Leben sein wird. Abraham will ein Grab kaufen, um seine Frau, seine Tote zu begraben. Dafür geht er zu den Besitzern des Landes und er möchte dieses Land nicht geschenkt bekommen. Denn er weiß, dass er ein Fremdling in diesem Land ist. Er zeltete in diesem Land. Und das einzige Stückchen Land, was ihm dort gehören wird, das wird dieser Ort sein, wo dieses Grab seiner geliebten Frau war. Er kauft dieses Grab für 400 Sekel Silber. Und das ist sehr viel Geld. Denn wenn man in den Propheten Jeremia geht, da sieht man in Kapitel 32, meine ich, dass ein ganzes Feld für nur 17 Sekel Silber gekauft wird. Abraham verhandelt hier nicht. Dieses Land, das Geld, das ist es ihm wert, weil er dort seine Frau begraben möchte. Er bezahlt deswegen, ohne darüber zu verhandeln. Und er zahlt den Preis, weil er eben ein Fremder in diesem Land ist, wie das auch das Neue Testament in Hebräer 11, Vers 13 beschreibt. Die Hethiter zollen ihm Respekt und sie anerkennen sein Zeugnis. Und das ist schon etwas Großartiges in Vers 6, wenn sie sagen, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Was sagen die Menschen in diesem Land über den Mitläufer Lot? Als er das Evangelium verkündigen möchte, dort in Sodom, da ist er in ihren Augen wie jemand, der Scherz treibt. Was für ein gewaltiger Unterschied zwischen Abraham und zwischen Lot. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Abraham begräbt seine Frau im Blick auf die Auferstehung. Und dieses Grab ist, wie gesagt, sein einziger Besitz in dem Land. So sichert er sich die Rechte an der Stelle, indem er diesen ganzen Boden kauft, wo der Leib seiner Geliebten hingelegt wird, bis sie auferstehen wird, um den versprochenen Segen mit Abraham, der auch auferstehen wird, zu empfangen. Es ist das erste Begräbnis, das wir in der Bibel finden. Wir haben in der Bibel kein Gebot, dass wir einen Toten begraben müssen. Wir haben auch kein Verbot, dass wir einen Toten nicht verbrennen dürfen. Aber die Beispiele in der Schrift zeigen uns, was nach Gottes Gedanken ist. Das heißt, wir finden in der Bibel nicht immer nur, ich sag mal so Sätze wie du darfst nicht, du musst, du sollst nicht, sondern wir finden auch Beispiele, wo wir sehen, wie Gläubige gehandelt haben. Und so zeigen uns diese Beispiele in der Schrift, was nach den Gedanken Gottes ist. Jakob und Josef, sie wollten in dem verheißenen Land begraben werden. Gott selbst hat Mose begraben. Und auch der Herr Jesus wurde in einem neuen Grab begraben. Denn begraben steht in Verbindung oder in Zusammenhang mit Auferstehung. 1. Korinther 15, noch einmal ein Vers aus diesem Kapitel. Da heißt es in den Versen 3 und 4, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Es heißt hier nicht, dass er gestorben ist und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, sondern nach den Schriften steht zweimal in diesen Versen und es trennt sozusagen das Gestorbensein von dem Begrabensein ab. Das heißt, das Begrabensein gehört nicht direkt zu sterben, obwohl es natürlich auch in Verbindung steht, sondern begraben wird hier in erster Linie mit Auferwecken, mit Auferstehung in Verbindung gebracht. Begraben ist das Sehen, Und das gehört zur Auferstehung und das ist das Ernten. Und das zeigt uns eben, was hier die Bedeutung an dieser Stelle ist. Natürlich gibt es viele Menschen, auch viele Gläubige, die haben ihr Leben gelassen. In einem Krieg, vielleicht in einem Unfall, in einem Flugzeugabsturz. Es gab keine Möglichkeit, sie zu begraben. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht auferstehen werden. Denn das macht 1. Thessalonicher 4 ganz klar. Wenn ein Gläubiger stirbt, dann ist es jemand, der in den Augen Gottes entschlafen ist. Egal, wie er beerdigt wurde oder ob er überhaupt beerdigt wurde, er wartet darauf, dass Gott ihn zu sich in die Herrlichkeit holen wird. Und ein ungläubiger Mensch, der meint, ich lasse mich nicht begraben, ich lasse mich lieber verbrennen, damit von mir keine einzige Spur mehr da ist, der macht die Rechnung ohne Gott. Denn auch diese Menschen werden einmal auferweckt werden. Aber nicht zum ewigen Leben, sondern es ist die Auferstehung der Toten. Und dann stehen sie vor dem großen weißen Thron. Und dann wird das Endgericht über sie gesprochen werden. Die ewige Verdammnis. Auch Verbrennung schützt nicht vor dieser schrecklichen, ewigen Strafe. Das Einzige, was vor dieser Strafe schützt, ist, dass du mit deiner Sündenschuld zu Gott kommst. Dass du umkehrst von deinem falschen Weg. Das ist der einzige Weg, wie du diesem Gericht Gottes entfliehen kannst. Dieser Kauf, dieser Begräbnisstätte für Sarah und auch für sich selbst, es zeigt seinen unerschütterlichen Glauben. Denn Kanaan muss nach der Verheißung Gottes sein Besitztum und der Besitztum seiner Nachfahren werden. So ist dieser Kauf ein Vorschuss auf den Besitz des Ganzen. Später wird Abraham selbst in 1. Mose 25 und auch Isaak und auch Rebekka und auch Jakob und auch Lea, 1. Mose 49 bis 50, dort begraben.